Hallo Ingmar.
Hallo Jurek.
Wo kommst du gerade her?
Ich komme aus dem Flur. Ich habe eben gekocht und gegessen.
Was gab es zu essen?
Reis mit Kokosmilch, Zucchini und Möhren.
Kulinarischer als bei mir.
Was gab es denn bei dir?
Bei mir gab es nur Maultaschen. Maultäschle.
In Brühe, oder in wie Brühe. Macht man das?
Nee, ich habe die, für Benni, falls du mal wieder zuhörst, ich habe die ersten zwei kalt gegessen, weil ich esse kalt Maultaschen gerne. Und die anderen vier habe ich aufgewärmt.
Das sind doch im Grunde so große Ravioli, oder?
Ja, die sind irgendwie anders gefüllt, ne? Das ist schon fester wie eine Ravioli.
Mhm.
Und das ist, weiß ich nicht so, das ist das Fast Food, was ich wahrscheinlich am meisten esse, wenn ich so mir überlege, was ich an Fast Food esse.
Interessant, isst man hier überhaupt nicht im Norden.
Was ist so, wenn du keine Zeit hast zum Kochen, was gibt es dann zu essen?
Nudeln mit Pesto vielleicht oder einfach Rührei, Spiegelei, sowas.
Rührei, Spiegelei wäre auch eine gute Idee gewesen. Nudeln mit Pesto, ja stimmt, das machen wir auch, aber das ist noch lang, also es ist ein Ticken langsamer als Maultäschle. Maultäschle geht 4 Minuten, würde ich sagen. Das ist schon unschlagbar schnell. Aber ja. Ja, sehr schön. Ingmar, wir machen jetzt ja einen neuen Podcast.
Habe ich auch gehört. Also, dass wir den machen, noch nicht den Podcast, aber leider ist der ja noch nicht so öffentlich verfügbar.
Ja, und jetzt haben wir die grandiose oder vielleicht auch die genial dumme Idee, selber das Hosting zu machen.
Genau, von den Podcast-Machern Episoden wie Software kaufen oder selber schreiben. Wir schreiben es jetzt mal selber.
Ja, also selber schreiben, ob wir es selber hosten, das lassen wir mal noch offen.
Ja, vielleicht suchen wir uns irgendeinen Hoster, irgendwas Einfaches. Aber vielleicht sollten wir erstmal die gesamte Idee erörtern. Also wir wollen ja irgendwo einen Podcast veröffentlichen. Was braucht man für einen Podcast? Man braucht einen Feed, der ist meistens XML. Der muss irgendwo erreichbar sein, dass die Verzeichnisse wie iTunes oder auch Spotify, sonst wer, dass die den irgendwie finden können. Also braucht man da auch eine Domain für. Und in dem Feed sind ja dann die MP3s verlinkt oder die Audiodateien verlinkt. Und die muss man ja auch irgendwo hinlegen. Und wenn man sowas wie Shownotes haben will, dann braucht man natürlich auch noch eine Webseite. Und diese Webseite ist dann auch irgendwie in dem Feed verlinkt. Oder man geht als erstes auf die Webseite und findet den Feed und so weiter.
Ja, und im besten Fall kann man eine neue Episode hinzufügen, ohne jedes Mal das Rad neu zu erfinden.
Ja, oder sich auf irgendeinem Server einzuloggen und irgendwo eine Datei hinzukopieren. Das wäre auch schon ganz komfortabel, wenn man das nicht machen müsste.
Genau, fallen dir spontan, also wir haben ja ein bisschen vorher, wir haben so die letzten 10 Minuten, würde ich sagen, habe ich einfach ich bin erstaunt, dass GitHub einfach nichts dazu auswirft.
Ja, also es gibt natürlich so dieses große WordPress-Plugin Podlove, was ziemlich viele verwenden. Aber da ist man dann natürlich auch auf WordPress und PHP gebunden. Und so ein WordPress-Betreiben habe ich persönlich irgendwie keinen Bock drauf.
Ja, vor allem müssen wir es mit Updates verpflegen und
das ist ja das Betreiben, ja.
Ist, glaube ich, das größere Problem bei uns.
Und so richtig performant funktionieren die Downloads da, glaube ich, auch nicht. Also das wird dann alles immer durch das PHP geschliffen, wenn da die Folgen runtergeladen werden sollen. Was da natürlich ganz gut ist, man hat schon mal so ein paar Metriken, also so Download-Statistiken und wie viele Subscriber auf dem Feed sind. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man das irgendwie sich irgendwo anzeigen lassen kann.
Ja. Und also im besten Fall fände ich, würden die Videos auch noch irgendwo, also nee, stopp, Videos, würde ähnlich wie bei unserem jetzigen Podcast, würden die Episoden gleichzeitig auch noch auf YouTube veröffentlicht werden, wenn wir schon dabei sind, uns selber zu overengineeren.
Ja, klar, man kann auch noch irgendwie so ein FFmpeg einbauen, der ein Video zu YouTube hochlädt, warum nicht?
Genau. Ansonsten Analytics, weiß ich gar nicht, ob ich die so bräuchte, weil zumindest in den großen zwei Podcast-Playern, sag ich mal, wenn man mal sich Apple Podcasts anguckt und auch Spotify, dann kann man dort ja zumindest sehen, wer die Podcast-Episoden anhört. Ich weiß nicht, ob das mit Anchor zusammenhängt, dass man das in Spotify kann, aber ich glaube nicht.
Also wenn du jetzt nicht auf Anchor deinen Podcast hostest, dann musst du den auch bei Spotify registrieren, weil Spotify immer nur einmal sich eine Episode runterlädt und die dann weiter an die Hörer und Hörerinnen bei Spotify gibt. Also du kriegst immer nur einen Download von Spotify auf deinem Server und alle Statistiken musst du dann bei Spotify nochmal nachgucken. Also diese Teilung hat man sowieso schon. Dann hast du aber noch iTunes oder mittlerweile heißt es Apple Podcasts Statistiken, die musst du auch nochmal getrennt nachgucken. Das sind dann immer wieder alles normale Downloads, also da lädt nicht Apple einmal die Datei runter, sondern da laden wirklich die Geräte wieder die Dateien runter. Ja, es ist glaube ich auch insgesamt im Podcast-Geschäft so ein bisschen, ja, so eine Unbekannte, diese Download-Statistiken. Also es ist schon so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Raterei.
Fake it till you make it. Mhm. Ja, es war halt nicht von Anfang an angedacht, ne? Es ist mal wieder ein schönes dezentrales System, was jeder nutzen kann und wo einfach auf offene Technologien aufgebaut wird und dadurch wurde nie daran gedacht, dass man da irgendwie in irgendeiner Art und Weise Tracking betreiben muss oder betreiben können sollte.
Ja, klar. Am Anfang hat da wahrscheinlich auch noch keiner an Werbung gedacht und dass man das vielleicht mal irgendwie, ja, dass man auch wissen muss, wie viele Hörer man hat, um entsprechende Werbeverträge machen zu können. Ja, aber so weit sind wir ja auch noch nicht. Also ich würde sagen, so Download-Statistiken würden auf unserer Roadmap erstmal weiter hinten stehen, oder?
Sehe ich auch so. Also im ersten Schritt bräuchten wir so ein Feed.
Mhm. Und irgendwas, wo wir diese Episoden abladen oder hochladen zum Runterladen.
Abladen zum Runterladen. Ja, das stimmt. Wobei wir könnten sie ja, ich bin gerade überlegen, GitHub eignet sich dafür nicht besonders gut, weil wir da in Speichergrenzen reinlaufen relativ schnell, richtig?
Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die irgendeine Erkennung auf solchen Binärdaten haben, was das ja letztendlich sind, und dass die nicht besonders schnell laufen dann, die Downloads.
Ich glaube, schnell laufen die Downloads, also nicht fürs Hosting, sondern für den initialen Upload. Mhm. Also irgendwo müssen wir die Datei hinlegen, sozusagen in einem UI. Und dann ist sie ja gegebenenfalls noch nicht am optimalen Ort für die Distribution gelandet.
Wobei, ich habe gerade eine ganz interessante Idee gehabt zu Binärdaten. Man kann ja bei GitHub auch Releases erstellen. Und Releases werden ja auch häufiger mal, also sind ja Binärdaten letztendlich, was daraus kommt, irgendein Bild von der Software. Und ich glaube, da gibt es auch Leute, die da einfach die Direkt-Downloads von GitHub benutzen. Und wenn wir für jede Podcast-Episode so ein GitHub-Release erstellen würden, wo dann das MP3 drin liegt, vielleicht könnte das ja funktionieren.
Das wäre interessant zu wissen, ob das gehen würde, ja. Dann hätten wir eine Möglichkeit und hätten ein gratis Hosting.
Ja, was wahrscheinlich auch ziemlich anständig und schnell funktioniert.
Sponsored by Microsoft.
Ja.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Und wir hätten einen Weg, unsere Shownotes zu notieren, weil die direkt im Release landen würden.
Genau, und wir hätten so einen Git-basierten Podcast-Workflow. Also man kann jede Folge dann irgendwie mit einem Pull-Request starten. Und wenn die Episode fertig ist, wird dann das in den Main-Branch gemerged und dann ist sie released.
Genau, da müssen wir nur noch die Datei anhängen.
Ja.
Sonst wird's nichts.
Wobei man natürlich auch trotzdem irgendwie eine Automatisierung bräuchte, wenn man jetzt eine Episode für einen bestimmten Termin zum Release vormerken möchte. Das geht dann natürlich ohne irgendeine Serverkomponente wahrscheinlich nicht.
Dem konnte ich nicht ganz folgen, was meinst du?
Ja, also bei ByteMix machen wir es jetzt so, dass wir die Episoden vorbereiten und dass die Veröffentlichung der Folge ist immer montags 0 Uhr. Und bei GitHub, also du musst ja irgendwann dann auch den Feed aktualisieren. Das ist die Frage, wer das wann macht.
Was hältst du davon, dass das eine GitHub-Action macht, die wir einfach einmal die Woche laufen lassen, zu einer gewissen Uhrzeit, praktisch als Cron.
Und wenn man das machen lassen kann?
Also ja, eine GitHub-Action kann per Cron laufen, das weiß ich.
Das hört sich ja alles sehr interessant an. Es scheint, als wäre GitHub die nächste Podcast-Distributionsplattform.
Genau, wir brauchen praktisch nur noch einen Zwischenweg, um die Datei für den Release irgendwo abzulegen.
Mhm.
Aber dafür würde sich ja jeder S3-kompatible Speicher anbieten.
Ja.
Oder eigentlich jede URL, die man irgendwo öffentlich hinlegen kann. Egal, ob langsam oder schnell.
Genau, die muss ja nur einmal da runtergeladen werden.
Ja.
Und vielleicht könnte man auch sowas wie IPFS benutzen. Hast du davon schon mal gehört?
Habe ich noch nie gehört.
Interplanetary File System, was so auf Peer-to-Peer basiert. Und wenn du da einmal eine Datei reinlädst, dann wird die halt auf alle verfügbaren Nodes verteilt. Und dann ist die halt, ja, so wie früher die Torrents, nur halt ein bisschen robuster. Dann ist die halt in diesem IPFS verfügbar, ohne dass dein Computer online sein muss.
Klingt spannend. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist overengineered.
Wollten wir da nicht hin?
Das klingt auf jeden Fall so, als wäre das sketchy, das irgendwo da wäre ich schon eher sozusagen bei einem, weiß ich nicht, bei einem normalen File-Hoster. Das heißt irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja sowas gratis, S3-Gratis-Version.
Mhm.
So, ich glaube, Wörter, wie heißen die denn? Ich glaube, es gibt so eine praktisch den günstigsten Knockoff, den es von S3 gibt, den nimmt man einfach und lädt da die Datei hoch. Dann hat man nämlich den Vorteil, dass man halt die Rohdaten kriegt und mit einer schönen API. Wobei, wir brauchen eigentlich keine API, wir brauchen nur eine URL.
Mhm. Ja, die Podcast-Seite an sich, wo würde man die laufen lassen?
GitHub Pages, wenn man es konsequent weiterverfolgt.
Das haben wir bei Code and Chip auch am Anfang so gemacht. Da haben sich aber die ganzen Verzeichnisse beschwert, dass das manchmal offline ist und irgendwie ab und zu mal so ein nicht 200er Statuscode da zurückkommt. Und dann wurde der Feed irgendwie deaktiviert. Deswegen haben wir es dann irgendwann auf einen eigenen Server umgestellt. Man könnte natürlich trotzdem so einen Pages-Branch machen und das irgendwie auf Cloudflare deployen, was wirklich ein bisschen robuster ist.
Ja, lass es Cloudflare sein oder Fly.io oder irgendein anderer Service, der uns da weiterhelfen kann. Vielleicht einer, der so ein bisschen was Serverless auch noch zulässt, damit wir im Zweifel die Funktionen erweitern können, die unsere Website so kann. Weil im besten Fall können wir ja vielleicht auch mal irgendwann Sprachnachrichten empfangen und dann wäre das ja ganz praktisch, wenn die da irgendwo hochgeladen werden.
Ja, das hört sich auch gut an.
Und vielleicht sogar mit so einer Gästeseite, da kann man sich dann einen Gasttermin buchen für unseren Bike-Mix-Podcast.
Ja, wobei wir da schon wieder unsere Kalender irgendwie integrieren müssten. Was sich schon fast ein bisschen gefährlich anhört.
Was sich gefährlich anhört. Ja, wobei wir müssen ja nicht unbedingt, wir können ja einfach nur sozusagen das sehr rudimentär handhaben. Du kannst einfach nur eine Woche auswählen, kannst anfragen.
Mhm.
Und dann antworten wir einfach und das generiert im Hintergrund einfach nur eine E-Mail. Und wenn der Termin gebucht ist einmal, dann ist er halt weg. Dann sieht man ihn nicht. Also praktisch ja. Mit einer einfachen Datenbank im Hintergrund.
Okay.
Ich meine, wir müssen es ja overengineeren.
Ja, ist auch eher was für die spätere Roadmap, würde ich sagen.
Ja. Also mir schwebt auch vor, dass wir auch GPX-Daten für manche Sachen einführen.
Mhm.
Das heißt, wir müssen noch zusätzliche Dateien irgendwo hosten können. Aber die sind dann wahrscheinlich meistens sehr klein. Da müssen wir dann nicht so sehr auf die Performance achten, würde ich sagen.
Ja. GPX sind so Tourendaten, ne?
Genau, genau. Also angenommen, ich habe jetzt eine schöne Tour im der Toskana, dann würde ich die manchmal gerne. Wobei, dann würde wahrscheinlich auch ein Komoot-Iframe irgendwie besser passen.
Hm. Ja. Irgendwie so ein Link oder ja. Eine embeddete Karte. Wobei, kann man das heutzutage noch gut machen, dieses Embedding? Habe ich länger nicht mehr benutzt. Bei Google haben sie es ja irgendwann abgestellt, weil die Leute das missbraucht haben oder so.
Ja. Oder weil sie dafür Geld haben wollten, sagen wir mal so.
Ja.
Ich glaube, Komoot macht es weiterhin möglich und als Komoot-Premium-Nutzer kann man tatsächlich auch Collections anlegen. Das heißt, aber das würde ich als eigene, also das hat meiner Meinung nach nichts mit per se mit der mit dem Feed und der Episoden zu tun. Aber im Grunde genommen klingt das doch schon gut. Wir bräuchten sozusagen, also es gibt einen GitHub-Branch, den macht man einfach auf pro Episode. Und dann müssen wir uns irgendein Datenformat überlegen, in dem wir das gut pflegen können.
Markdown, würde ich sagen.
Ja, Markdown mit irgendeinem so Header obendran.
Mhm.
Mit allen möglichen Informationen, die man so braucht. Und dann mergt man das Ganze. Und wenn die Episode live, also wenn das im Master ist und einmal jeden, müssen wir uns überlegen, wann sozusagen die Episoden online gehen sollen. Oh. Was ist, wenn wir zwei, ja, ich habe gerade überlegt, was ist, wenn wir mehrere neue Episoden haben, dann würden die ja alle auf einmal veröffentlicht werden.
Hm.
Naja, wir könnten ja auch noch ein Meta-Format, also wir müssten das App, das Deployment ein bisschen smarter gestalten. Und jeder, der wüsste, wo diese, und das Repository müsste public sein. Oh, es kommen einige Probleme hinzu, die wir nicht beachtet haben.
Ja, deswegen machen wir uns ja vorher Gedanken.
Naja, um es over zu engineeren, könnten wir auch zwei Repositories nehmen und im einen sozusagen ist es private und es pushed und es public.
Ja, wieso nicht?
Das wäre tatsächlich möglich, ne?
Dann hätten wir gleichzeitig auch eine Staging-Umgebung, wo man Sachen ausprobieren kann.
Das ist eine Staging, das klingt nach einem ganz dummen Plan, zwei Repositories zu haben, die das gleiche machen. Aber eins ist private und es heißt Staging und das andere heißt public und repräsentiert den Podcast. Aber vielleicht.
Naja, also das Public Production Repository, das würde ja einfach immer nur fast forward gemerged. Da wird ja nie, da kann es ja nie irgendwelche Konflikte geben.
Nee, da kann es keine Konflikte geben, das stimmt.
Es sei denn, wir müssen mal irgendwann was zurückrollen, aber dann würde man ja wahrscheinlich trotzdem von dem Staging auf das Production wieder einen neuen Commit rüberschieben.
Ja, oder wir lassen alles in einem und ist halt so, wer halt weiß, dass es dazu einen Repository gibt, der kann sich halt im Zweifel 4 Episoden anhören auf einmal. Ich meine, was ist das Risiko?
Ja gut, also klar. Wer da so heiß drauf ist auf den Podcast.
Der weiß, there is a way around.
Genau, aber der muss ja auch noch diesen Podcast hier hören, damit er es überhaupt weiß. Ansonsten ist das ja alles relativ versteckt, würde ich sagen. Solange wir nicht in dem anderen Podcast auch darüber reden. Aber das wird ja nicht so ein Technik-Podcast, sondern, also Fahrradtechnik, aber kein Computertechnik.
Wird eine Technik-Schlacht, dieser andere Podcast. Nein, ja, also ich gehe davon aus, dass es nicht so schlimm wäre. Und tatsächlich, weißt du, wie wir es sichern können? Also du weißt zwar den Inhalt, du kannst die Episode aber nicht hören, weil wenn wir das tatsächlich auf so einen S3-Speicher legen, dann können wir den ja auch per Authentifizierung nur zulassen. Und wir können ja einen Secret speichern in dem Repository und es nur in der GitHub Action verwenden. Das ist ja nicht public, das Secret. Das heißt, du kannst zwar die Description lesen und weißt halt, um was wir reden, aber das bringt ja nichts, wenn du die Episoden nicht hören kannst.
Ja, das stimmt.
Oder, ja, doch, das könnte man machen.
Hört sich auch auf jeden Fall overengineert an, finde ich gut.
Ja, overengineeren. Genau, dann sind wir doch, das klingt doch nach einer vernünftigen Lösung. Jetzt müsste man nur noch rausfinden, ob tatsächlich GitHub Releases funktionieren würden und ob man da an die Rohdatei rankommt. Ohne dass da irgendeine komische Meta-Geschichte vorgefügt wird. Das macht ja OneDrive und Dropbox inzwischen so. Ich glaube, aus genau dem Grund, dass du das nicht nutzt als File-Hosting.
Mhm. Also wenn ich mal immer hier so ein GitHub-Release angucke, da sind ja dann so Assets dran gehängt. Und ich mir jetzt mal so einen Asset-Link davon kopiere. Link kopieren, dann packe ich das in meine Shell hier rein mit, keine Ahnung,
wget. Und dann einfach mal den Link dahinter mal gucken, was passiert.
Naja, okay, da ist auf jeden Fall, gibt es dann einen Redirect zu objects.githubusercontent.com/github-production-release-assets und ganz viele kryptische Nummern und ja, Query-Parameter und sowas. Aber ist ja die Frage, ob das überhaupt so schlimm ist.
Sollte nicht schlimm sein eigentlich.
Vielleicht hat man als GitHub-Maintainer von so einem Repository, also ich habe jetzt keine, wo irgendwelche Releases rumliegen, hat man da vielleicht dann eventuell Insights in Downloads von diesen?
Du kannst es bei mir nachschauen. Ich habe sicher irgendwo ein Repository. Lass mich mal gucken. Ja, zum Beispiel bei mein GoSpeed Repository.
Mhm.
Da kann ich jetzt mal gucken. Releases, 4 Stück. Nee, glaube ich nicht. Man hat es nicht, aber ich kann tatsächlich sozusagen.
Es gibt ja bei GitHub noch diesen Insights-Tab oben.
Insights. Ja, den habe ich tatsächlich. Code Frequency, Network, Traffic, maybe. Git Clones. Tatsächlich hat sich irgendwer geklont. Ich weiß nicht. Visitors kriegt man, aber da ist meine. Da schauen nicht genug Leute drauf. Ja, also man kriegt so ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber zu den Releases glaube ich nicht. Wobei ich mich da dran erinnern kann, dass, soweit ich weiß, die Aldente-Jungs damals irgendwie sich das da rausgezogen haben, die Informationen.
Ah ja, okay.
Das heißt, ich glaube, da gibt es irgendwo was, aber vielleicht nicht direkt im UI.
Okay. Aber das war ja sowieso eher später auf unserer Roadmap, da irgendwelche Metriken rauszuziehen. Ist ja auch dann die Frage, wie man die irgendwo aufbereitet und darstellt.
Aber das heißt, der nächste Schritt wäre, wie kriegen wir aus dem Releases-Ding eigentlich ja nur noch einen Feed, ne? Wäre der erste Schritt getan.
Naja, man müsste, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, man müsste erst das Release erstellen und dann müsste man ja den Link zu dem Release in den Feed reinpacken. So stelle ich mir das gerade vor.
Aber können wir das nicht automatisieren, wenn immer ein Release erstellt wird, wieder mit einer GitHub-Action sozusagen einfach alle Releases nehmen und daraus den Feed generieren?
Mhm. Ja, muss man gucken, dass man nicht in irgendeine Loop läuft, wenn man wieder ein Release erstellt, weil man den Feed aktualisiert, aber...
Ja, nee, also der Feed erzeugt ja keinen Release. Nur eine Episode erzeugt einen Release.
Mhm.
Also praktisch wie ein normales Deployment bei Software funktionieren würde.
Ja, das Problem ist ja, dass das Release in dem Deployment sein muss. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das machen wir auch häufig so, tatsächlich bei uns in der Arbeit.
Okay, der Link zur Episode muss ja in dem Release vorkommen, wenn es Sinn ergibt. Aber ja, das müssen wir schon irgendwie rausfinden.
Der Flow ist, wir haben ein Repository, das ist öffentlich. Und wir machen einen Pull-Request mit einem Markdown-File, wo sich alle Informationen drin befinden.
Mhm.
Dann mergen wir den Spaß, richtig?
Mhm.
Und dann können wir jetzt sogar sozusagen mit Push auf Master einen Trigger setzen auf eine Action.
Mhm.
Nee, können wir nicht. Wir müssen es tatsächlich irgendwie einmal tagtäglich laufen lassen. Aber das sollte ja nicht so teuer sein. Also ich glaube, GitHub Actions ist kostenlos bis zu einer gewissen Grenze.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Und dann, wenn das Ganze, lassen wir das einmal am Tag laufen und immer, wenn sozusagen was in dem Datum liegt, also er checkt einfach, boah, ey, wie machen wir das? Der muss irgendwie die Markdown-Dateien lesen. Das ist irgendwie kacke. Markdown-Dateien lesen ist jetzt nicht unbedingt so richtig gut.
Ja, das machen aber manche Softwares auch so, dass man da so einen YAML-Header reinschreibt.
Ja.
Und dass du es einfach nur bis zu dem Trainer dann liest und alles andere kannst du wegwerfen.
Und dann, wenn wir sozusagen, okay, dann holen wir uns daraus sozusagen die Informationen für alle veröffentlichten Episoden und wenn da eine neue dabei ist, wie checken wir, ob eine neue dabei ist? Wir müssen irgendwie die Releases gegenprüfen.
Wir haben ja einen existierenden Feed. Vielleicht kann man den parsen.
Können den parsen, ja.
Aber wir generieren einfach einen neuen Feed und vergleichen, ist der größer oder sind da mehr Episoden drin als in dem alten.
Aber was machen wir mit welchen, die noch nicht veröffentlicht werden sollen?
Da kann man ja ein Feld reinpacken, Draft in die Datei. Dann ist das ein Draft und der wird nicht veröffentlicht.
Es handelt sich ja in dem Moment, wo ich merge, nicht mal um Draft, sondern um eine Scheduled Episode. Also angenommen, ich habe jetzt schon eine gescheduled für, ich sag mal, August 2020. Ja. Dann wird es ja nicht gehen.
Dann packst du das Datum noch in die Datei und dann weiß der Generator, alles, was in der Zukunft liegt.
Ignoriert er.
Genau, wird ignoriert.
Alles, was in der Vergangenheit, muss er gegen irgendwas anderes checken.
Mhm.
Im besten Fall gegen die GitHub Releases somehow.
Ja.
Die Releases haben ja einen Tag.
Genau.
Und der Tag ist die Episodennummer.
Ja, vielleicht mit irgendeinem Prefix oder sowas.
Ja, die Episodennummer ist kritisch, ne?
Na, ich glaube, als Git-Tags kannst du alles verwenden. Ich glaube, da ist Git nicht so problematisch.
Ist aber nicht smart, weil da müssten wir uns wieder mit den Episodennummern auseinandersetzen. Eigentlich wäre es ja schön, wenn wir einfach nur sagen, die Frage ist, spielt für uns die Reihenfolge eine Rolle?
Naja, die Reihenfolge spielt schon eine Rolle, auf jeden Fall. Aber man kann die Episodennummer ja auch automatisch generieren lassen. Also, wenn er die einfach nach Veröffentlichungsdatum sortiert, dann werden die durchnummeriert. Dann bräuchten wir uns auch um Episodennummer nie Gedanken zu machen und müssen die nicht irgendwo hinschreiben, wenn die autogeneriert sind.
Finde ich sehr sympathisch, weil ich muss nämlich mal nachgucken. Ja, es ist nicht so eine richtige Lösung, ne? Also angenommen, wir haben jetzt irgendwie 3 Episoden, da möchte ich im besten Fall nicht mal das Veröffentlichungsdatum festlegen. Dann soll ich das gefälligst einfach ausrechnen, wann die nächste Episode kommen soll. Die Frage ist, wie legen wir die Reihenfolge fest, ohne eine Nummer zu machen und ohne ein Datum zu machen?
Ja, okay. Irgendeine Metadatenangabe brauchst du ja, um. Also, wenn du kein Datum hast, dann wird es einfach nicht veröffentlicht. So. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Damit eine Folge veröffentlicht werden kann, brauchst du ja ein Datum. Das liegt dann in der Zukunft. Wenn es in der Vergangenheit liegt, dann gilt die Episode als veröffentlicht und alle veröffentlichten Episoden werden nach Datum sortiert und durchnummeriert.
Ich bin nicht so ganz glücklich. Wir sollten irgendwie so eine, es sollte irgendwie so eine Art Zufallsgenerator geben. Also angenommen, wir haben jetzt ja 3 Episoden dann bald.
Hoffentlich. Ja.
Und dann wäre es ja eigentlich ganz smart. Also die erste müssen wir festlegen. Weil die erste ist sozusagen, die wollen wir auf die 1 haben. Und die nächsten 2, da sind wir schon, sag ich mal, offen. Da ist es uns, angenommen, es ist uns egal. Mhm. Dann wäre doch smart, wenn das Programm sich selbst overengineert, wie wir sind, raussuchen könnte, welche Episode einfach die nächste sein ist und dann sozusagen intelligent im darauffolgenden Wochen. Verstehst du, was ich meine?
Ungefähr, worauf du hinaus willst. Also du willst einfach nur da in das Ding Episoden reinkippen und das soll selber entscheiden, was wann veröffentlicht wird.
Genau, das wäre doch optimal, weil dann muss ich mich nämlich nicht mehr damit befassen. Und solange ich nicht merge, ist die Episode nicht fertig und dann ist ja ganz einfach, so, also einfach, in Anführungszeichen.
Mhm. Ja, aber ich fürchte, um irgendein Datum, also man kann es natürlich noch nach Erstellungsdatum irgendwie sortieren. Das, was zuerst erstellt wird, wird halt auch zuerst released. Und was danach erstellt wird, wird danach released.
Es muss irgendwie so eine First Order versus Second Order geben. Verstehst du, was ich meine? Also schön wäre, also nachdem gepublished ist, ist klar, in welcher Reihenfolge. Aber manchmal möchte ich ja, dass eine Folge jetzt als nächstes kommt. Also angenommen jetzt gerade sind wir eine Episode im Voraus, mehr oder weniger. Aber angenommen, wir nehmen jetzt noch morgen eine Keynote-Folge auf, weil eine Keynote rauskommt. Mhm. Und die muss schon am Montag auf jeden Fall rauskommen. Dann muss ich ja sozusagen die auf jeden Fall denen so eine Art Priority mitgeben können. Das wäre smart. Wir führen einfach eine Priority ein.
Ja, stimmt.
Also ein Metafeld, was einfach arbitrar ist.
Ein Gewicht.
Wenn man's, genau, wenn man es nicht einführt, dann wird es einfach sozusagen, dann es ist random und wenn es welche gibt mit Gewicht, dann wird automatisch das höhere Gewicht genommen.
Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Ja.
Das klingt doch gut. Und das Veröffentlichungsdatum ist einfach ja fix. Also es ist jeden Montag oder jeden Dienstag oder jeden Mittwoch.
Ja.
Das können wir uns ja im Code schreiben.
Genau. Ja, das hört sich doch gut an. Wir hoffen, euch hat diese Live-Brainstorming-Planungsfolge gefallen und ihr werdet in einer zukünftigen Folge erfahren, wie es damit weitergeht und was so unsere Automatisierungs, keine Ahnung, was das wird für eine Story, wie das enden wird.
Wie das ausgeht, genau. Eine Frage möchte ich noch stellen. Worauf könntest du nicht verzichten?
Auf Instant-Kaffee. Nein. Ist auch wieder so eine gute, schwierige Frage. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, auf so eine eigene Wohnung oder auf ein eigenes Zuhause. Da oder ja, irgendwas, wo ich mich hin zurückziehen kann, um mal abzuschalten und so. Also, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich nicht oder eine WG könnte ich mir vorstellen, würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber ist jetzt nicht mein präferiertes Wohnumfeld. Aber ich finde es schon immer ganz gut, wenn man einen Rückzugsort hat.
Ja, darauf könnte ich, glaube ich, auch nicht verzichten. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich noch so was Elementareres, irgendwie so Sonne oder so.
Ja, aber das ist ja klar irgendwie, ne?
Ja. Wohnung ist nicht schlecht. Wahrscheinlich könnte ich nicht aufs Fahrrad verzichten. Also ohne Fahrrad wäre, glaube ich, schon echt schwer.
Auf jeden Fall, ja. Das auch.
Aber Wohnung ist gut. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.